Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wir beginnen heute mit einem Jubiläum. Heute, vor 200 Jahren, da ist Beethovens 9. uraufgeführt worden in Wien, mit Beethoven selbst als Dirigent. Und viele sehen in dieser Symphonie mit der Vertonung von Schillers Ode an die Freude eines der größten musikalischen Werke der Menschheit überhaupt. Ein Symbol der Menschlichkeit, denn der Text preist eine Gemeinschaft, in der alle Menschen in Freude und Freundschaft verbunden sind. Ein Werk, das Mitte der 80er Jahre zur Europahymne bestimmt wurde und immer wieder zu wichtigen Anlässen gespielt wird. Auch Filmschaffende und Werbeagenturen haben sich dieser Musik bedient. In der Geschichte wurde das Werk von vielen für sich reklamiert, im Guten wie im Schlechten. Von Revolutionären, Nationalisten und leider natürlich auch von den Nationalsozialisten. Stardirigent Leonard Bernstein setzte im Dezember 1989 mit Beethovens 9. in Ostberlin ein Zeichen, als er statt Freude Freiheit singen ließ. Ein Musikstück also mit einer unvergleichlichen Rezeptionsgeschichte. Und ich habe Dirk Kaftan, den Generalmusikdirektor des Bonner Beethoven-Orchesters, gefragt, was denn den Mythos dieser Symphonie eigentlich ausmacht.
Ja, wie jeder Mythos steht dahinter natürlich ein unerklärliches Wunder. Es ist ja schon erstaunlich, was für eine Kraft oder auch Wiederauferstehungskraft diese Sinfonie hat in ihrer Rezeptionsgeschichte, in der sie gedeutet wurde, in der sie gespielt wurde, in der sie auch missbraucht wurde. Und trotzdem bleibt über diese Zeit eine Essenz an Bedeutung und Inhalt, die offenbar aus diesem Werk selber spricht und uns etwas mitteilen will. Also irgendwo eine Unsterblichkeit, egal was man mit dieser Sinfonie anstellt. Es gibt kein anderes Musikstück, was eine solche Geschichte auf dem Buckel hat.
Von der ganzen Symphonie, also der Guten Stunde, ist ja hauptsächlich das Chorfinale mit Schillers Ode an die Freude bekannt. Nach einer guten Dreiviertelstunde kommt das. Und manche kennen auch nur wenige Takte. Ist das auch für Sie der Höhepunkt?
Das ist sicher das Ziel einer Geschichte, die nie zu Ende ist. Dieser letzte Satz hat für mich eigentlich auch gar kein Ende. Fest steht, dass Beethoven es geschafft hat, einen echten Ohrwurm zu komponieren, einen Schlager, der sich einfach so durch seine Genialität ins Bewusstsein Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und auch Bildungsschichten einprägt. Richtig erleben, das muss ich natürlich als Musiker sagen, kann man das nur, wenn man die ersten drei Sätze gehört hat, wenn man diese Geschichte aus diesem Dunkel, aus dem Nichts heraus, durch die Revolution, ins Licht, in diese Hymne hinein wirklich erlebt. Und ich glaube aber, dass die Bekanntheit der Ode diesem Ganzheitsprozess nicht im Weg steht.
Eignet sich denn die Ode an die Freude heute noch als Europahymne? Sie wurde ja schon Mitte der 80er Jahre dazu bestimmt und sie wird immer nur instrumental aufgeführt, um keine Sprache zu benachteiligen.
Ja, also ich finde, sie eignet sich absolut dafür, gerade weil sie diese Geschichte auf dem Buckel hat, diese Geschichte Europas, die bestimmt ist durch Gewalt, durch Kriege, durch Missbrauch, dass diese Hymne sich herausgeschält hat, ja gar nicht von Deutschland her, das waren die großen Paneuropäer, die immer wieder seit 1837 diese Idee hatten, dieses Stück allumfassend für einen europäischen Gedanken in den Raum zu stellen. Ich glaube, gerade weil das Stück so auch widersprüchlich ist in seiner Rezeption, weil da so viele Aufs und Abs in dieser europäischen Geschichte mit verbunden sind, gibt es kein besseres Stück als Europahymne. Ich bin da ganz fest von überzeugt.
Aber ist solches Pathos denn nicht heute irgendwie verdächtig?
Ja, das ist verdächtig, wenn man es nicht hinterfragt. Aber wir hinterfragen es ja. Wir hinterfragen, darf das überhaupt von Karajan gespielt werden mit seiner Nazi-Vergangenheit? Wir hinterfragen, ja, wie ist das überhaupt? Ist das zu deutsch? Nein, es ist nicht zu deutsch, weil dahinter steht eine Idee, die viele Menschen in unterschiedlichen Erdteilen anspricht. Und wichtig ist aber, dass wir uns dem Prozess stellen, die Essenz, die Wahrheit hinter diesem Stück immer wieder für uns neu zu entdecken. Und das ist ja ein politischer Prozess. Das ist ja letztendlich die Vision, dass wir doch in der Lage sind, unser Schicksal zu bestimmen und die Welt, ich sag mal, pathetisch besser zu machen. Wenn man dieses Pathos nicht glaubt, dann kann man ja gleich aufgeben.
Worauf legen Sie denn besonderen Wert bei Ihrer Interpretation, wenn Sie dieses Werk dirigieren?
Die große Herausforderung ist, das Stück mit neuen Ohren zu hören, als ob man es zum ersten Mal hört, es wirklich wirken zu lassen. Und ich hatte ein ganz wunderbares Erlebnis vor einigen Jahren, wo wir dieses Stück Schülerinnen und Schülern vorgespielt haben. Ein Mädchen, was ganz kurz erst aus Syrien rübergekommen war mit dem Schlauchboot, die fragte ich dann nach den ersten 30 Takten im ersten Satz, ja, was hörst du denn da, was ist das da? Und sie sagte, mein Gott, ist das kalt und leer. Was ich da höre, mir ist ganz, ganz kalt. Und dieses unmittelbare Erleben, erstmal als Musiker wieder zuzulassen und dann den Menschen mitzugeben von so einem Stück, das ist die große Herausforderung. Und das Stück jetzt jedes Mal an Silvester zu spielen, ist mein Ding nicht, weil ich finde, dass man ja so diese Neugierde, den Überraschungsmoment genau herausfordern muss, um all die Fragen, die Sie gestellt haben, irgendwo auch immer im Herzen zu bewegen.
Nicht nur wir reden ja heute über Beethovens Neunte. Es gibt Tagungen, es gibt eine Ausstellung zum Beispiel in Wien. Es gibt einen Fernsehfilm, der heute Abend bei Arte läuft. Hatte denn Beethoven damals schon im Gefühl, dass das der ganz große Wurf wird?
Ich glaube schon, dass er diesen Wunsch hatte. Er ist 30 Jahre lang schwanger gegangen mit diesem Schiller-Text. Den hat er bei sich getragen. Schiller war in Wien verboten. Er hatte das Gefühl, damit etwas wirklich aufzubrechen mit diesem Stück, eine neue Dimension aufzustoßen. Und er war selbstbewusst genug, um, glaube ich, schon zu spüren, dass ihm das gelungen war. Das Tragische ist natürlich, dass sein Gehör es nicht zugelassen hat, das so wahrzunehmen, wie er es sich gewünscht hätte. Aber ich bin ganz sicher, dass er das gespürt hat.
Beethovens Neunte wurde heute vor 200 Jahren uraufgeführt. Ich habe darüber mit Dirk Kaftan gesprochen, dem Generalmusikdirektor des Bonner Beethoven-Orchesters.